So, wir machen weiter mit der Zeit von 72 bis 77 und wahrscheinlich kommen wir heute auch noch zu der nächsten Etappe. Sie sehen im Hintergrund, das ist eigentlich ganz nett, den Altair, den habe ich ja letztes Mal aufgehört, als erster programmierbarer Homecomputer. Sie sehen auch den Akt der Programmierung. Programmieren ist etwas, das geschieht dort nicht an der Tastatur und Bildschirm, sondern auf dem Papier. Sie überlegen sich die Befehle, können die auch im Kopf durchgehen und so im Prinzip sich überlegen, wie das wohl, wie das Ganze ablaufen würde. Und wenn Sie dann der Überzeugung sind, so funktioniert das Programm, dann geben Sie das nach und nach in den Computer ein. Der Programmierer hat ein Spiel, Hunt the Bit, da müssen Sie irgendein Bit finden und das dann irgendwie, keine Ahnung, wie interaktiv das wirklich ist. So, und das ist, was ich ja schon erwähnt habe, das kann man jetzt nicht vergleichen mit dem, was wir heute Computer nennen, außer dass es halt im Grunde genommen so funktioniert. Es gibt einen Prozessor, es gibt Speicher, es gibt sogar Erweiterungsmöglichkeiten, die Sie dann anschließen können. Auch da erwähnte ich ja Microsoft-Gründer Paul Allen und Bill Gates schreiben ein Programm, mit dem Sie den Altair besser programmieren können. Also Sie schreiben eine Programmiersprache, die es schon gab, in einer Art, entwickeln das an der PDP-11 und tragen das dann zu Ed Roberts und sagen, damit können wir den programmieren und der sollte das dann einkaufen. Und das funktionierte auf den ersten Rutsch, also es funktioniert auch im Altair gut, was sie vorher nur simuliert oder emuliert haben. Aber man darf nicht unterschätzen, also es war einerseits war das ein kleiner Club von Leuten, die halt gerne so ein Ding basteln und auch keine wirkliche Anwendung hatten. Es ging mehr darum, dass man Computer programmiert. Habe ich zu früh angefangen oder zu spät? Ich weiß gar nicht. Egal, ich... Also es ging darum, dass Sie den Computer programmieren können und er tatsächlich auch Befehlsketten ausführt. Aber also die Wirkung war jetzt noch nicht immens, weil das Ding wenig Speicher hatte und man konnte damit auch wirklich außer diesen kleinen Anwendungen auch wenig anfangen. Aber es etabliert sich ein Markt, denn der Wunsch nach Homecomputern, also Computern, die man nach Hause tragen konnte und auch zu Hause benutzen konnte, war immens. Man wollte eben nicht nur programmierbare Taschenrechner, wo man halt mal so 3, 4 Funktionen hintereinander ausführt, sondern wirklich einen Computer, der benutzbar war. So, und ja, also das eine ist Microsoft. Microsoft wird eine reine Softwarefirma. Die etablieren den Markt für Software. So wie Activision dann das für Computerspiele Ende der 70er macht, Anfang der 80er macht Microsoft das für Software Mitte der 70er Jahre und sagen natürlich entsprechend auch, ihr könnt das nicht einfach kopieren, wir wollen das verkaufen. Also wenn ihr das kopiert, das ist wie stehlen. Und die Diskussion hält bis heute an, inwiefern das Kopieren von Bits, was ja Verlust, es ist ja nicht wie stehlen, man stehlt ja kein Brötchen, sondern also wenn ich jemand ein Brötchen wegnehme, hat er eins weniger. Wenn ich jemand ein Bit wegnehme, gibt es eins mehr in der Welt. So, und deswegen ist die Frage, ist das dasselbe wie stehlen? Und nur weil jemand sagt, ich möchte damit Geld verdienen, ist es etwas, was man respektieren muss? Das waren die Fragen, die man sich in den 70ern stellte, weil es selbstverständlich zum guten Ton gehörte, jeder, der so eine Rolle mitnimmt, bringt zwei zurück. Also gibt eins zurück und behält eins. Das war einfach ganz selbstverständlich. Und jetzt kommt jemand in eine Firma und sagt, es geht, es ist auch kein Problem, aber ihr dürft es nicht. Also niemand wird geschädigt, außer wir, die wir eine Rolle weniger verkauft haben. Also das ist eine Diskussion, die ja dann zu dem Ganzen, also erstmal mit Software, aber dann später natürlich auch mit Musik und danach mit E-Books und Filmen derzeit geführt wird. Inwiefern jetzt gerade Streaming ist das illegal und überhaupt, selbst wenn keine Kopie entsteht. Und so. Da gab es ja gerade das Urteil, dass es auch illegal ist, wenn man nur sich das anschaut. Aber die Diskussion ist ja noch nicht zu Ende. So, dann gibt es 76 steigt dann Steve Jobs und Steve Wozniak steigen in den Markt ein und entwickeln in der Garage von Steve Jobs Schwester den ersten Apple-Computer, der erste Home-Computer, den man, im Grunde genommen ist es also aufbauend auf dieser Altair-Erfahrung und der Erfahrung, dass nicht jeder gerne Elektro basteln möchte, der einen Computer bedienen will, dass das zwei getrennte Kompetenzen sind. So war halt die Frage, kann man nicht Altairs fertig bauen und verkaufen, aber Steve Wozniak vor allem, also nicht Steve Jobs, war der Hardware, brillante Hardware-Hacker, der hat Ideen gehabt, wie man das Ganze, die Architektur noch verbessern und vereinfachen kann
Und sie bauen halt den ersten Computer und verkaufen ihn für $666.66. Einfach weil sie es können. Was so also über den Produktionskosten liegt. Und ich glaube, sie verkaufen 20 Stück am Anfang, aber das geht halt rasend schnell. Und dann, also ruckzuck sind dann irgendwie riesige Nachfragen und sie gründen halt Apple Computer. Es ranken sich viele Fragen um die Firmengründung und den Namen, ob das mit den Beatles zu tun hatte, weil die ja Apple als Firma hatten, oder mit Newton, der ja irgendwie seine Erkenntnisse unter dem Baum hatte, oder mit Turing, der an einem vergifteten Apfel gestorben war und so, deswegen dieser Apfel angebissen ist. Also Aussage ist tatsächlich, nein, wir mochten einfach Äpfel und das war was Nettes, was Positives und alles andere kam nachher dazu. Also Bite into an Apple für $666.66 und mit den ganzen Vorzügen, das hat, Sie sehen hier den auf Sperrholz montiert, hier dann der Apple II, ein Jahr später schon mit Plastikgehäuse. Hier links sehen Sie dann auch Steve Jobs und rechts Steve Wozniak und in der Mitte, ich habe den Namen vergessen, aber das ist symptomatisch, also den Manager, den sie angeheuert haben, damit der Apple auch wirklich vermarktet, weil Steve Wozniak hatte mit der ganzen Sache gar nichts zu tun, der war für die Hardware zuständig und interessierte sich gar nicht so sehr fürs Geschäftliche. Steve Jobs war eher der Visionär, der sich nicht für das Technische, also er interessierte sich für das Technische, aber war gar nicht so gut darin, sondern konnte vor allem Techniker davon überzeugen, seine Visionen umzusetzen, bis zum Schluss. Und Scully hieß der Mann in der Mitte, der für die Vermarktung zuständig war, dieser ganzen Geräte. Und der, das sah man ja auch an seinem Äußeren, also der halt die Verträge abschloss und so ein bisschen sich um die ganze kaufmännische Abwicklung der Geschäfte kümmerte. Also das passierte bis 77, jetzt der Markt geht jetzt richtig los, also das Dispositiv Homecomputer kommt in die Welt. Und mit dem Apple II, der sich auch lange Zeit halten wird, in verschiedenen Ausprägungen, eigentlich bis Ende der 80er, also 10 Jahre wird es Apple II auch auf dem Markt geben. Es werden Spiele dafür entwickelt, weil der spätere zumindest, hat ja eine Menge grafischer und Soundmöglichkeiten. Die stelle ich Ihnen aber wohl erst beim nächsten Mal vor. Und andere Firmen treten auf dem Markt auf. Aber das ist, markiert ja auch diesen Übergang, deswegen endet an 78 oder 77 endet ja auch dieser Abschnitt, weil neue Dispositive in die Welt kommen und wir gucken uns mal an, was noch so in der Zeit passiert ist. Zum Beispiel am PARC, also am Palo Alto Research Center, was ich Ihnen letzte Woche erzählt habe, Xerox, diese Kopierfirma, die die Grundlagen des modernen Computers oder vor allem der Bildschirmoberflächenarbeitsumgebungen schafft und das alles verramscht, weil es mit Kopieren zu wenig zu tun hat. An diesem PARC entsteht auch das Ethernet. Hatte ich Ihnen aber auch schon letzte Woche gezeigt, deswegen gab es so ein Spiel wie Maze War, was über das Netz verbunden war. Aber das Ethernet ist das, was dort hängt, in der Ecke. Da hängt ein Ethernet-Knoten halt per Funk. Ethernet funktioniert ganz einfach. Angenommen, also sind alle hängen an der gleichen Leitung. Und beim Funk ist ja auch so, alle funken gleichzeitig, können gleichzeitig funken. So, jetzt will ein Computer eine Nachricht von dem einen an den anderen schicken. Dann setzt er die auf die Leitung und jeder hört mit, jeder hört alles mit und schmeißt weg, was ihn nichts angeht, weil da eine Adresse draufsteht. Grundsätzlich könnte aber jeder jede Nachricht lesen. Es ist so, das ist das eine. Und das andere, was machen wir, wenn zwei gleichzeitig reden? Dann gibt es einen Jam, also dann kann keiner mehr das Signal verstehen, weil es eine Überschneidung gibt. Und dann ist die so einfache wie brillante Idee, dann warten beide eine zufällige Zeit, beide würfeln, wie viele Millisekunden sie warten und dann sendet einer. Und die Regel war, wenn gesendet wird, darf natürlich kein anderer senden. Also solange was auf der Leitung los war, sollten die anderen die Klappe halten. Das Problem ist nur, das kennen Sie bei Unterhaltungen, wenn Sie sich unterhalten und noch nicht so richtig eingeschwungen sind, dass dann beide gleichzeitig anfangen. Und dann lacht man kurz und dann guckt man sich an und dann fängt einer wieder an. Und das ist irgendwie auch so intern gewürfelt, wer es gerade dringender hat, der fängt dann wieder an. Und dann ist der andere auch ruhig. Und so ungefähr kann man sich das auch vorstellen. Das war das Ethernet, das Ethernet, das war tatsächlich entwickelt auch für Funk. Das sehen Sie unten. Also das ist über den Äther, Radio Ether, dass es über den Äther übertragen wird. Daher kommt auch der Name, weil beim Funk ist es genau so, dass sie alle in der gleichen Leitung haben, weil halt jeder die Funkwellen, also jeder, der halt im Empfangsbereich ist, kann die Funkwellen aufnehmen, sodass sie genau das Problem lösen müssen, dass sie eben nicht sagen können, jetzt ist der dran, weil die ja gar nicht wirklich in Kontakt miteinander stehen. Also eine ganz einfache Lösung,
also von der Technik her, von Robert Metcalfe entwickelt und patentiert, die bis heute Bestand hat in entsprechend vielen Ausprägungen. Aber unser gesamtes Uninetz funktioniert auf diesen Protokollen, sowohl das Funknetz als auch das kabelgebundene. Und es ist, wenn Sie zu Hause einen Router haben, in dem verschiedene Rechner dranhängen oder eines der Dutzend Funknetze in Ihrer Umgebung, die laufen alle auf dieser Technologie. Nur, dass halt Funkmodems erst in den 80ern, Ende der 80er rauskommen. In Frankreich, wir sind ja noch im ARPANET, also jetzt die Frage der Vernetzung, die ja für digitale Medien immens wichtig werden wird und für das Internet. Das Internet gibt es in dieser Form aber noch gar nicht Anfang der 70er. Es gibt das ARPANET. Das ARPANET, was Informationen zwischen Computern austauscht. In Frankreich, Louis Poussin besucht Bolt, Beranek & Newman, also die das ARPANET gebaut haben, und überlegt sich, wie man das verbessern kann. Und möchte in Frankreich gerne ein Netz aufbauen, in dem wieder verschiedene Forschungszentren, Toulouse, Paris, Grenoble und Rennes, verbunden werden. Und überlegt sich, wie man das gut hinkriegen kann, indem man halt die Pakete, also wir, was das eine ist, wir zerschneiden Nachrichten in Pakete. Also wir senden nicht alles auf einmal, was bei längeren Daten irgendwie zu schwierig wäre, sondern wir zerschneiden sie in Pakete und schicken ein Paket nach dem anderen. Also ich habe Ihnen jetzt mal so die Details der Netzwerktechnik, ich weiß, vielleicht komme ich, ja, dieses Semester, ob ich noch dazu komme, habe ich Ihnen jetzt mal ausgespart, aber so viel dazu. Es wird eben nicht wie beim Telefon eine Leitung blockiert, egal ob geredet wird oder nicht, sondern es wird immer gesendet, immer so ein Paket. Sie kennen das vielleicht vom Supermarkt, wenn Sie haben nur eine Tüte Zucker und vorhin macht dann die Familie den Samstag Großeinkauf. Sie müssen warten, bis die Kasse frei ist. Oder Sie können fragen, kann ich kurz vor? Aber Sie können nie fragen, kann ich kurz dazwischen? Weil die Kassierer sagen, dann müsste ich ja jetzt abrechnen. Aber nein, machen wir nicht. Und wir müssen bezahlen und dann machen wir nicht. Also Sie müssen warten. Und das ist das Drama, wenn Sie sowas wie Leitungen haben, diese Wartezeiten, die entstehen. Es wäre so viel einfacher für die Summe, wenn Sie kurz Ihr Paket dazwischen abrechnen und dann können Sie nämlich weitermachen. Und für diese Familie mit Großeinkauf kostet das nur ein Paket. Problem ist natürlich immer der Bezahlvorgang. Also da geht es nicht, aber bei Computern geht das sehr gut. Wenn wir eben nicht die Megabyte-weise auf einmal verschieben, sondern sagen, wir zerschnibbeln die in kleine Pakete und wenn jemand anders ein Paket dazwischen schiebt, ist es kein Problem. Oder wenn an einem Punkt gerade ein großer Stau ist, also in Roquefort, also das ist so untersüdlich von Paris, wenn da gerade ein Stau ist und ich kann von Paris nicht nach Toulouse über Roquefort gehen, weil da vielleicht auch ein Ausfall war, und dann sage ich es mir egal, dann schicke ich es halt über Rennes, also gehe ich nach Westen. Und von da nach Toulouse. Es dauert länger, aber wir reden hier von Lichtgeschwindigkeit, also nicht wirklich länger. Und es ist ausfallsicherer. Das ist so ein Grundding, also das hat jetzt der Poussin nicht entwickelt, das kam sich tatsächlich, da sind sie die amerikanischen Entwickler drauf gekommen. Aber diese Dezentralität der Netze, das war bekannt und er überlegte sich halt, wie man das vernünftig hinbekommen. Also über Datagramme und logische Adressen. Das logisch heißt, ich will von Paris nach Toulouse. Es gibt eine logische Adresse. Wie die aussieht, also wie die jetzt entlangläuft, welchen Weg wir gehen, das ist uns egal. Das war ein brillanter Einfall. Interessanterweise, also es führt zu einem dezentralen Netz. Das Netz organisiert sich selbst. Das wiederum gefiel in Frankreich der Regierung so gar nicht. Beziehungsweise der Regierung und der örtlichen Post, die bis dahin die Kommunikationswege kontrollierte, wie in Deutschland auch die Bundespost. Und die träumten alle davon, es gibt ein Netz, was zentral kontrolliert wird und was dann sagt, welche Daten wie zu fließen haben. Und das kam nun der französischen Regierung auch sehr nahe, die ja auch sehr zentralistisch ausgerichtet ist, sodass sie seine Idee, die zu einem robusten Netz führt und auch die Grundlage dessen ist, wie heute das Internet funktioniert, einfach nicht weiter finanzieren und sagen, nee, wir finanzieren ein anderes Netz, was zentral gesteuert wird. Was es in Deutschland dann auch gibt, das X25-Netz, in Deutschland hieß es BTX, also das ist so ein Ding aus den 80ern. Und das ist so eigentlich der Traum, die Sicherheit wird staatlich garantiert, nur die können sich darum kümmern, dass alle Knoten gesichert sind und den Benutzern ist eigentlich nichts zu trauen, die müssen sich halt immer ausweisen. Und was hier Poussin, Ciclard und Cigal macht, ist, nee, das Netz organisiert, dem Netz ist zu trauen. Und den Nutzern ist zu trauen, aber dem Netz nicht. Und wenn das Netz einen Ausfall hat, dann finden wir einen Weg drumherum. Und die Nutzer werden schon wissen, was sie machen. Dahinter steckt ein ganz anderes Menschenbild und ein Bild von auch wie Gesellschaft funktioniert. Und das ist interessant, deswegen erwähne ich es an der Stelle so intensiv, dass man das in der technischen Implementierung wiederfinden kann. Welche Einstellung hat ein Staat oder jetzt eine Post zu ihren Bürgern oder zu ihren Kunden? Wem darf man vertrauen oder wem sollte man vertrauen und wem nicht? Und zu welchen Wirkungen führt das? Da kommen wir noch drauf, wenn das staatlich finanzierte X25-Netz sich halt dann europaweit erstmal etabliert, bis es dann in den 90ern von dem Internet einfach weggespült wird, weil es technisch also weit unterlegen war der Möglichkeit eines selbstorganisierenden Netzwerks. Was 74 kommt, wir hatten das ARPANET, aber wir haben auch andere Netze, wir haben vor allem militärische Netze. Also es gibt das Satellitennetz für mobile militärische Einheiten, die im Feld eigentlich nur noch über, also die können ja keine Leitungen verlegen, die können auch nicht per Funk, weil gerade in Vietnam ist der Dschungel sorgt dafür, dass Funkwellen also sich gar nicht so gut ausbreiten können, weil überall dann auch Berge sind und so. Das ist alles nicht so einfach. Ja, also kommuniziert man über Satellit. Das waren zumindest die Szenarien. Das ist das eine. Und dann gibt es das hawaiianische Netz, wo in Hawaii es ganz viele Inseln gibt. Die können auch keine Leitungen ziehen. Die müssen das über Funk machen. Da ist ja dieses Ethernet ganz hervorragend, also das Ethernet. Jetzt gab es aber den Wunsch, wir haben jetzt drei Netze. Wir haben das Satnetz, das Radionet und wir haben das ARPANET. Und die möchten wir gerne verbinden. Also wir möchten gerne Informationen von einem Computer in das Netz eines anderen, in den Computer eines anderen Netzes bringen. Aber die funktionieren ganz unterschiedlich. Also der eine eben über Satellit, der andere über normalen Funk, so terrestrischen Funk, und der dritte über Leitungen, also Kupferkabel. Und die Idee, die jetzt hier Winton Cerf und Bob Kahn haben, war, wir haben in jedem Netz einen Computer, der sowohl in dem einen als auch in dem anderen ist, ein sogenannter Gateway. Ein Gateway ist ein Computer, der in zwei Netzen zu Hause ist und im Prinzip die Nachrichten von einem Netz übersetzt in das technische Format des anderen. Wir sagen, die Information selber, die ist, bleibt, also es ist irgendwie diesen Buchstaben, aber wie die transportiert werden, das weiß jedes Netz für sich und ein Gateway weiß es für zwei Netze. Und das sehen Sie, das sind diese Rechner dazwischen. Also die im Prinzip, das sind diese Quadrate mit einem G da drin, Gateway. So, und dann können Sie von einem Netz ins nächste übersetzen. Und Sie nannten die Architektur Internet, also zwischen Netzen. Das Internet ist eine Summe von Netzen, die über Gateways miteinander verbunden sind. Und das ist hier auch so. Einerseits haben Sie Ihren Rechner, Sie sind verbunden mit dem Ethernet-Ding da vorne und sind sozusagen im lokalen Netzwerk am GSP. Wenn Sie jetzt ins Uninetz wollen oder noch weiter raus zu Facebook wollen, dann müssen Sie das Gateway im Keller benutzen, also das merken Sie gar nicht. Wenn Sie sagen, ich möchte jetzt zu Google oder eine Uni-Seite aufrufen, dann weiß im Prinzip das Netz hier, okay, ist nicht bei mir, ich weiß nicht, wo das ist. Und gibt das weiter an den nächsten Gateway, der sagt, ich weiß es auch nicht, ich kenne aber einen größeren Rechner, den frage ich mal. Und dann wird das so lange weitergereicht von Gateway zu Gateway, bis jemand sagt, jawohl, das ist in meinem Netz. Beziehungsweise ich weiß, in welchem Netz das ist, das hat man schon mal die Anfrage, ich muss das da oben hinschicken. Und irgendwann kommt es dort an, also nach so einem halben Dutzend oder einem Dutzend Hops, landet es bei dem Gateway, sagt, jawohl, der ist bei mir im Netz, der Rechner, ich frage ihn mal. Und dann geht es wieder zurück und das alles in Bruchteilen von Sekunden. Und in der Zwischenzeit, das können Sie sich auch anschauen, also gibt es Software, die das macht für Sie, wo diese Hops sind und in welchen Netzen die waren, in welchen Subnetzen und wie das funktioniert. Und es ist derartig transparent, dass es ja wirklich in Echtzeit geht. Sie können ja sogar streamen, Sie können Filme sich darüber anschauen, die kommen aus irgendwelchen amerikanischen Servern und wenn da mal ein Stau ist, dann halt über einen südamerikanischen oder einen westafrikanischen, wo auch immer Sie eine entsprechend schnelle Verbindung hier haben, weil dieses Netz sich selbst organisiert. Wenn es ein Problem gibt, ein technisches, dann wird es einfach umgangen. Das ist auch ein Problem der Zensur. Das Internet interpretiert Zensur als technische Störung und umgeht sie. Zumindest technisch kann es sie das. Es sei denn, sie beherrschen als Staat alle Gateways, so wie China. Die haben einfach ein Gateway für ganz China und da wird alles genau angeschaut, was da rein und raus fließt und auch entsprechend gesperrt. Aber niemand kann in China verhindern, dass über Satellit oder vielleicht über spezielle Funkantennen, aber gerade Satellit, jemand mit einem Satellitenempfänger das Internet nach draußen schaltet. Das kann auch die chinesische Regierung nicht kontrollieren, nur die Technik ist entsprechend teuer und aufwendig. Und wenn gesendet wird, kann man das wieder rausfinden. Also im Sinne von, da steht irgendwie ein illegaler Sendemast oder eine Sendeeinrichtung. Aber rein technisch ist es dem Internet egal, dass irgendwo in Peking alle Internetströme gefiltert und zensiert werden. Theoretisch und technisch möglich wäre es, das als Fehler zu interpretieren und sagen, dann bauen wir eine alternative Route. Und all das wird angelegt in diesem TCP, also Transfer Control Protocol heißt das, und IP, Internet Protocol. Und Protokoll ist nicht gemeint im Sinne von einer Mitschrift, sondern im Sinne von einem standardisierten Ablauf. So ein Protokoll wie so ein diplomatisches Protokoll, wenn ein Außenminister oder ein Präsident kommt, wann rollt man den Teppich aus und wann begrüßt man den wie. Also so ein Protokoll ist eine Standardisierung der Kommunikation von Computern. Und hier ist halt dieses Paper, A Protocol for Packet Network Intercommunication, die Grundlage des Internets. Achso, ich habe hier sogar die Folien. Sehen Sie mal, hier ist Leitungsvermittlung. Und bis 1979 war einer das Fräulein vom Amt, hatte ich ja schon erwähnt. Und die, wenn Sie von A nach B telefonieren wollen, dann schalten Sie in A, verbinden Sie sich mit der Telefonzentrale. Die steckt dann einen Stecker rein, dass es irgendwie zur nächsten Zentrale geht und dann können das über 3, 4 Stecker laufen, die wirklich dafür sorgen, dass Strom fließen kann von A nach B. Strom, der die Stimminformationen überträgt. Also Sie müssen im Prinzip dynamisch eine Leitung legen von A nach B. Deswegen gibt es diese Zwischenstellen. Und diese Leitung ist dann reserviert. Und wenn es nur eine Leitung gibt, die da rausgeht, dann können C und E halt mal gerade nicht reden. Das führte dafür, dass man in den 70ern Ferngespräche oder auch davor musste man anmelden und sagen, nächsten Dienstag hätte ich gerne mal für eine halbe Stunde eine Leitung nach Baltimore. Und dann wurde Ihnen das reserviert, auch entsprechend in Rechnung gestellt. Dann war aber klar, dann gehört die Ihnen und niemand anderem. Und bis 1969 waren zivile Kommunikationsnetze zentralisiert. Also es gab diese zentralen Telefonzentralen. Analog, es floss halt der Strom hin und her. Und leitungsvermittelt, sie hatten eine Leitung, die sie legen mussten, beziehungsweise die sie dynamisch gesteckt haben. Das hatte historische Gründe, kommerzielle Gründe, also wer es beherrscht, kann bessere Rechnungen stellen. Politische Gründe kann man auch besser kontrollieren. Militärische Gründe und technische Gründe, weil also analoge Daten kann man nicht so einfach kopieren und weiterleiten. So, und die Frage, die man sich stellen kann, wieso kam eigentlich ein dezentrales, digitales, paketvermitteltes Netz in die Welt, sowas wie das ARPANET und dann das Internet? Und das sind solche Dinge, die man sich in den 70ern dann, also in den 70ern war es dann erstmals möglich. Und was wir haben, ist halt die virtuelle Leitung, also Sie wollen von C nach B oder von A nach D gleichzeitig sprechen oder Daten übertragen und da haben wir dieses Packet-Switching, die Lösung, wir teilen unsere Nachrichtenpakete auf und mischen die wie so ein Kartendeck ineinander. Jeder darf abwechselnd diese Leitung dazwischen benutzen, es gibt nur eine und dadurch, dass wir die Leitung jetzt teilen, haben beide das Gefühl, es passiert in Echtzeit. Wenn Sie jetzt nicht zu viele Daten haben, dann haben Sie aber diese Lags oder diese typischen. Wenn Sie gleichzeitig einen Film runterladen und dann auch über Teamspeak sprechen und vielleicht noch Musik hören wollen, also irgendwann geht es halt nicht, weil so viele Pakete hängen dann irgendwie im Stau. Und was der Louis Poussin mit seinen Datagrammen vorschlug, war nicht nur der Weg von A nach D und C nach B ist fest, wir können zwar Pakete darüber mischen, aber die fließen immer über die gleiche Leitung, sondern es ist uns egal, wir kümmern uns nur um die Datagramme und der Weg ist auch noch flexibel. Also wir können das irgendwie dann auch noch ändern. So, und das heißt, wenn es einen Stau gibt, dann fließen diese grünen, roten oder blauen Pakete halt über andere Wege. Das ARPANET selber, 75, sieht so aus, dass Sie halt, Sie sehen, Hawaii ist angeschlossen über Satellit-Circuit und ansonsten gibt es so die urbanen Zentren, die sind natürlich entsprechend, also gerade die Universitäten, aber es gibt auch militärische Einrichtungen und auch kommerzielle Einrichtungen, die da angeschlossen sind. Es gibt ein paar Zwischenstationen, damit sie halt vom Westen nach Osten kommen, aber wie so oft in Amerika, so das Flyover-Land in der Mitte wird technisch jetzt nicht so wirklich angeschlossen, sondern das Internet selber, oder hier erstmal das ARPANET, wächst an den Küsten und Sie sehen auch, es gibt eine Verbindung nach London. Also es gibt durchaus auch schon die ersten europäischen, die ersten europäischen Verbindungen. In London wird dann auch daran gearbeitet, nach Frankreich nicht. Der Cousin hätte gerne ein französisches Internet, aber wird ja aus wiederum historischen Gründen in Europa werden dezentrale Ansätze blockiert. In Amerika hat das eine ganz andere Tradition, so wie sehr mischt sich der Staat ein und wie sehr regelt sich das selbst. Da ist die amerikanische Geschichte, funktioniert einfach anders. In Europa ist klar, das muss staatlich organisiert und kontrolliert werden, insbesondere von den Telekommunikationseinrichtungen. Auch da gibt es keine, es gibt Monopol, es gibt keine Konkurrenz, sodass die selbstverständlich davon ausgehen, dass alles, was mit Kommunikation und Datenströmen zu tun hat, über sie laufen muss. Und die haben da ganz andere Vorstellungen, wie die Technik dann auszusehen hat. Also da merkt man, wie in Europa durch die lange Geschichte, die ja dann auch zu den politischen Strukturen geführt hat, so solche technischen Fortschritt behindert, was bis heute darin deutlich wird, dass es keine wirklich internationale Internetfirma gibt, die aus Europa kommt. Die kommen alle aus den USA, weil die zentrale technische Infrastruktur da lebt, aber natürlich auch die Bedingungen, solche Firmen zu gründen und da Gelder zu bekommen und entsprechend das aufzubauen, sind in Amerika deutlich besser. Es ist ja nicht so, dass die da viel klüger wären oder dass die irgendwie die bessere Techniker wären, sondern die haben einfach ein Ökosystem, in dem solche Ideen entstehen und dann auch zur Marktreife gebracht werden, während in Europa und gerade in Deutschland ja noch darüber diskutiert wird, wie schädlich das eigentlich ist und was man tun kann, um es zu verhindern oder zumindest zu bremsen, damit es nicht überhand nimmt. Und das sind solche Traditionen, das haben wir jetzt schon öfter gesehen, wie Regierungen bestimmte Entwicklungen verzögern, behindern, beeinflussen, in der Regel nicht zum Besseren, also aus technischer Sicht zum Besseren, also das sozusagen aus den moralischen und ethischen Fragen, das sei immer da jetzt nicht vorweggenommen, aber die technische Entwicklung der robusteren, fehlerfreieren und auch flexibleren, skalierbaren, die können größer werden, Systeme, das funktioniert besser, wenn man die Techniker machen lässt und nicht zunächst mal daran denkt, wie man das Ganze kontrolliert. Das Problem beim Internet oder Problem, der Vor- und Nachteil ist, es ist eben nicht mehr kontrollierbar. Es kann keiner mehr sagen, wir haben uns überlegt, das mit dem Internet war nicht so gut, wir schalten es jetzt mal ab. Das würde als, klar, es kann ein Land machen, ein Land kann sagen, wir schalten das Internet bei uns ab, bis auf die Satelliten. So, oder wie China, wir kontrollieren einfach jedes Bit, was da durch unsere Leitung fließt. Das machen andere Länder ja auch. Aber wenn ein Land sagen würde, wir schalten uns ganz ab, dann fließt der Verkehr halt drumherum. Das dauert also ein bisschen länger und es gibt Knoten, die sind wichtiger als andere, aber es gibt kein einziges Zentrum, wenn wir das loswerden, dann wäre das Internet aus. So, und das heißt, man muss damit leben und das ist die Verwerfung in den letzten Jahren, in denen sie mittendrin stecken, ist genau die Frage, wie kontrolliert man etwas, was man nicht kontrollieren, technisch zumindest nicht kontrollieren kann. Und wie geht man damit um? So, also das ist das ARPANET 75. Damals war die Diskussion noch nicht, weil es halt in ganz wenigen ausgewählten Zentren benutzbar war und überhaupt noch nicht den privaten Menschen zur Verfügung stand. Ähnlich wie das Mobiltelefon, das fängt, wie Sie sehen, schon in den späten 50ern an, also mit dem A-Netz und ab 72 gibt es dann das B-Netz, das dann ins C-, D- und E-Netz übergeht, dann in UMTS und LTE. Was so das Aktuelle ist, also die verschiedenen Protokolle, mit denen telefoniert werden kann. Und auch hier war der Wunsch erstmal, Sie sehen ja so Einsatzfahrzeuge, Fahrzeug, und dann gibt es also so für Sicherheitskräfte oder für die Küstenwache, also für die verschiedenen, also gar nicht so sehr für den Privatmenschen, das war in den 60er, 70er Jahren noch undenkbar. Aber auch das ist das Medium, mit dem Sie ja heute gar nicht mehr, also es ist ja schon in Ihrem Körper angewachsen. Zumindest gehört es sehr stark dazu. Das ist halt gar nicht metaphorisch gemeint. Das ist für viele, nicht was sich zusammen bewegt, gehört auch irgendwie zusammen. Und für viele ist es so eine Erweiterung des eigenen Nervensystems, der eigenen Sinne und auch des eigenen sozialen Raums, dass es, wenn man es ihnen wegnehmen würde, wäre das eine Form der Amputation. Es ist mehr als ein Werkzeug, so, das sie mal benutzen, sondern es ist bei vielen Menschen doch ein ganz fundamentaler Bestandteil des täglichen Lebens. Und das entsteht hier auch. Und bis dahin war es, ist auch nicht so, dass die Leute gedacht haben, Mensch, so ein Werkzeug, einen mobilen Computer, mit dem man immer online sein kann, das brauchen wir, weil wir dann folgende Dinge machen könnten. So wird ja nicht gedacht. Man weiß ja gar nicht, was man nicht hat, wenn man es noch nicht gehabt hat. So insofern, man war froh, dass es ein Telefon gab und dachte, es wäre doch hübsch, wenn man das auch mal mobil machen könnte. Und was daraus entsteht, war selbstverständlich, wie in so vielen Fällen, auch nicht klar.
Und dass es ein tragbarer Computer wird, das war völlig undenkbar. Also in den 70ern habe ich Ihnen ja gezeigt, dass Dynabook im Xerox Park war, so eine technische Studie. Stellt euch mal vor, einen Computer, den man so tragen könnte, wo man so einen Bildschirm aufklappen kann. Fantastisch, aber bis dahin war es halt noch ein weiter Weg. Also das ist so technisch die 70er Jahre, politisch habe ich ja so ein paar Dinge gesagt, jetzt noch so kulturgeschichtlich, aber sehr tupfend. Also es geht jetzt nicht um die Kulturgeschichte der 70er, sondern um Einflüsse auf den Genrefilm, den wir haben und auf die Unterhaltungs- und Populärmedien in verschiedenen, also deswegen fange ich mit Hello Kitty an, in verschiedenen Ländern, genau, es funktioniert, Kawaii heißt das Prinzip irgendwie, was die japanische Kultur, zumindest die Populärkultur, bis heute prägt, eben so dieser Cute-Faktor. Niedlich und süß, und Hello Kitty ist vielleicht ab 74 so bis heute ja auch eine Franchise, die das ganz hervorragend ausdrückt, weil sie so minimalistisch daherkommt, eignet sie sich für so viele Lizenzierungen. Also sie haben halt keine Narration damit, es ruft es auch, evoziert nicht irgendwas anderes, sondern es ist so aufs Grundlegende reduziert, Kindchenschema, große Augen, er hat noch nicht mal einen Mund, aber ein viel größerer Kopf als der Körper, also so was man von Babys kennt, ist noch eine Katze mit einer Schleife im Haar, und jeder wird irgendwie Hello Kitty kennen, weil es bis heute wird es lizenziert. Also sehr erfolgreich und ist nicht der Ursprung des Kawaii-Prinzips, aber vielleicht eine seiner sichtbarsten Manifestationen. Andere Dinge aus Japan sind ja die Mangas und Animes. Hier sieht man die Gatchaman, die was Technik, Science, Ninjas, die so das Prinzip der Fünfergruppe in die Welt bringt, die man dann auch häufig findet. Also es gibt 5 Spezialisten und jeder kann was, was der andere nicht kann, das A-Team im Prinzip, was hier in den Gatchaman so seinen Ursprung hat. Es gab schon vorher Gruppen von Helden, aber so diese klare Definition der Fünfer- oder Vierergruppe, das findet man hier, und auch das ist ein prägendes Merkmal dann von Animes und Mangas, also zumindest bestimmten. In Deutschland gibt es interessanterweise recht früh im Zeichentrick Co-Produktionen mit Heidi 74, der Biene Maya und Pinocchio, die eine neue Ästhetik mitbringen. Gerade ein Publikum, was so eine Disney-Ästhetik kennt, wo sehr viel Wert auf die Figuren gelegt wird. Also, dass die irgendwie realistisch daherkommen und gar nicht so viel Wert auf die Hintergründe, da kann man so ein bisschen drüber hinwegsehen. Ist ja bei den Mangas häufig ganz andersrum. Die Figuren sind sehr standardisiert, also die großen Augen und den Mund und sehr, auch die Animation ist nicht lippensynchron. Es gibt eben so standardisierte Bewegungen, die immer wieder abgespielt werden. Das trifft also auf großes Unverständnis, weil in Europa oder in Deutschland das Gefühl entsteht, das sei doch einfach eine billige Produktion. Also sie wollten es einfach billig machen, indem sie halt nicht darauf Wert legen, dass die Mimik richtig passt, sondern man wollte halt schnell Bilder produzieren. Also das ist so ein bisschen der Einstieg der asiatischen Bildsprache in den europäischen Raum. Ist so ein bisschen schwierig. Die Kinder mochten das, weil es einfach nette Geschichten erzählt und Kinder noch nicht so viel Wert auf die Ästhetik legen oder dann irgendwie das Gefühl haben, aber Disney kann das doch alles viel besser. Und der Siegeszug der Mangas erfolgt eigentlich dann erst in den 90er Jahren. Bis dahin bleibt es bei so einigen Zeichentrickproduktionen oder beziehungsweise Co-Produktionen, die dann in einem der 3 deutschen Sender ausgestrahlt wird. Science Fiction in den 70er Jahren fängt wirklich an, also jetzt High Science Fiction, die Gesellschaftskritik, die sich ja in verschiedenen Gruppierungen äußert, also sowohl an den politischen Verhältnissen durch Vietnamkrieg, an dem Umgang mit Technologie und Natur. Soylent Green ist so ein Beispiel, die Frage, was machen wir, wenn wir immer mehr Menschen werden, wie ernähren wir die eigentlich? Und da gibt es halt ein Wundermittel, was aus Algen gewonnen wird, Soylent Green halt, keiner fragt, wo das genau herkommt, aber es heißt, es kommt aus dem Meer und damit kann man jetzt halt die Bevölkerung mit Proteinen versorgen. Also das ist so eine Kritik, und wenn Sie den Film kennen, also wissen Sie auch warum, ist halt so eine Kritik an dieser sozusagen Industrialisierung der Nahrungsmittelindustrie. Rollerball ist eine Kritik an der Kommerzialisierung des Unterhaltungsfernsehens, so eine brutale Sportart. Die Leute müssen halt immer brutaler aufeinander einschlagen, damit das Publikum unterhalten wird. Und natürlich auch hier so der eine Sportler, der da irgendwie ausbrechen will. The Stepford Wives ist eine Kritik an der Automatisierung, Robotisierung, nicht nur von Arbeit, sondern auch von Ehefrauen, also in dem Fall von Menschen. Die ist
Ersetzen von Menschen in verschiedenen Formen. Und da gibt es halt in Stepford dieses Dorf, wo die ganzen Ehemänner also keine Lust mehr haben, dass ihre Frauen immer so widerspenstig und aufmüpfig sind und die dann einfach zur Seite schaffen und durch Roboter ersetzen. So, und das ist so die Plotline, aber es beschäftigt sich, wie sieht eigentlich eine Gesellschaft aus, in der Roboter den Platz von Menschen einnehmen. Das beschäftigt ja schon die Science-Fiction, seit es Roboter gibt oder seit es Roboter-Fantasien gibt und den künstlichen Menschen, ob das jetzt Frankenstein ist oder der Golem oder in Metropolis die Maria. Also die Frage, was machen wir eigentlich, wenn Roboter Teile der Gesellschaft werden, wird hier neu interpretiert. Logan's Run oder die Flucht ins 23. Jahrhundert, wieder eine Gesellschaft, die sich in so Städten unter Kuppeln zusammenschließt und dann nur noch fürs Vergnügen lebt, weil mit dem 30, sobald die Leute 30 werden, müssen sie alle sterben, damit die Stadt nicht zu voll wird. Und auch hier die Frage, wie eine Gesellschaft aussieht, die sich so einschließen muss. Es gab irgendeine Ökokatastrophe, weswegen die Städte überkuppelt wurden. Und draußen wäre alles Ödland, heißt es, deswegen geht niemand raus. Aber wie entdecken eigentlich die Leute vielleicht auch ihre Unabhängigkeit, ihre Identität als Bürger und natürlich auch ihre Umwelt? Also das sind so Filme, die in den 70ern entstehen, Serien entstehen, andere Filme, die im Prinzip jetzt weniger gesellschaftskritisch sind, obwohl dieses Westworld ist ganz interessant. Also ich habe es aus verschiedenen Gründen. Der eine Grund ist, dass es eine der frühen Einsätze von Computergrafik sind. Dann gibt es ja jetzt gerade diese Serie, die jetzt von HBO ausgestrahlt wird und die nach vielen Jahren der Dürre das Western-Thema mal wieder aufgreift, in einer Form, die auch durchaus anschlussfähig ist. Mal gucken, ich weiß gar nicht, ob die in Deutschland schon gesendet wird. Ich zeige Ihnen aber mal das Video. Und es kann durchaus auch als also es hat diesen kritischen Impetus, was machen wir nämlich wie immer? Also es gibt ja diese Trope, wenn Roboter, dann drehen die durch. Also wir haben einen Vergnügungspark, der halt von Robotern bespielt wird, sodass die Besucher dort richtig in echt Western spielen können. Aber so ein Roboter hier, Yul Brynner, und der sieht halt die Welt so. Wobei das jetzt nicht computergeneriert ist, das ist einfach mit so einer Prismenfolie davor gelegt. So, und der jagt dann halt den einen Darsteller, aber ist einfach so ein wild gewordener Roboter, also an der Grenze zum Selbstbewusstsein. So, und das ist seine Sicht, so eine Wärmekamera. Und das wiederum ist jetzt computergeneriert. Auch hier sieht man schon, es geht tatsächlich so in dem Versuch, die Technik in den Film zu integrieren. Dass man eben nicht mehr wie bei den Ursprüngen, da war ja wirklich hier ist der Grundriss des Schiffes als Computerbild, hier ist es jetzt die Sicht eines Computers. Ja, hier ist, so kann man ihn auch reinlegen, man versteckt sich nämlich in der Nähe von Wärmequellen und deswegen sieht er ihn nicht mehr und verschwindet dann. Also das ist, wir haben gar keinen Ton, also ich habe den ausgeschaltet. So, also das ist Westworld und dann drei Jahre später Future World. Genau, und das ist von den Pixar-Gründern, also im Prinzip von Catmull, die natürlich in der Zeit. Noch nicht an Pixar dachten und an abendfüllende Spielfilme, aber vor allem Pionier der Computergrafik waren. So, mal gucken. Also hier sehen Sie dann so die ersten Animationen von Händen oder von Gesichtern auch. Also das ist erstmal so der Versuch, wie kann man humanoide Formen nachbilden. Und das führt dann relativ schnell, also Hollywood immer auf der Suche nach neuen Bildern, übernehmen diese Tech-Demos und bauen Future World is Westworld Teil 2. Also nach drei Jahren, es ist schief gegangen, aber das spornt einen nur an, einfach besser zu werden, aber die Geschäftsmodell bleibt erhalten. Und jetzt sieht man wirklich, hier ist im Prinzip ist das diese Tech-Demo, die da auftaucht und wird benutzt, um künstliche Menschen, dann beziehungsweise Menschen aus dem 3D-Drucker zu replizieren. Und das kann man dann halt sehen, wie Entwicklung am Computer dann hinterher auch die Roboter in dem Park entstehen. Und wenn Sie die aktuelle Serie kennen,
oder schon mal gesehen haben, da ist das natürlich alles mit modernster Computergrafik dargestellt. Das Thema bleibt aber erhalten. Also wir entwerfen künstliche Menschen am Computer. Ach, das Gesicht habe ich nicht gezeigt, aber ist nicht schlimm. Also Sie sehen auch das erste Gesicht, was wirklich so aus Flat Shading, also die Ansätze halt der Computergrafik, Flat Shading mit viereckigen Polygonen, halt der Versuch ist, dann auch hinterher möglichst realistisch die Gesichter darzustellen. Also das ist im Science-Fiction einerseits der High Science-Fiction immer noch als Gesellschaftskritik, das Durchspielen alternativer Zukünfte unter der Bedingung, dass bestimmte Technologien sich etablieren, die aber jetzt auch nicht so völlig abwegig sind. Das hängt dann davon ab, also es gibt so Zeitmaschine oder Überlichtantrieb, das ist weiter weg als irgendwie Maschinen. Maschinen gibt es und die Extrapolation, wer hätte vor 100 Jahren gedacht, dass wir auf dem Mond landen? Also wer denkt denn, dass es nicht in 50 Jahren es Maschinen gibt, die sich wie Menschen bewegen? Und also gibt es verschiedene Ausprägungen, wie realistisch der Science-Fiction zu sein hat oder wie technisch möglich. Und dann die Frage, was er damit macht. Will er einfach nur unterhalten oder will er einfach auch sagen, okay, wenn wir das haben, wie sieht die Welt dann aus? Das ist die visionäre Kraft der Science-Fiction, dass sie sich eben nicht mit Umfragen oder irgendwelchen Studien das belegen muss, sondern ganz künstlerisch rangehen kann, wie sieht eine Welt aus unter den und den Bedingungen und dann die Frage stellt, wollen wir so eine Welt überhaupt? Was, glaube ich, eine der Vorzüge der Science-Fiction ist als Literaturform, alternative Welten zu erleben. Das ist anders bei den fantastischen Genres, wo klar ist, das wird es in dieser Form nicht geben, zumindest aus einer rationalistisch-wissenschaftlichen Sicht, weil gerade beim Horror oder auch beim Fantasy, also beim Horror ganz besonders, passiert ja etwas, es ist eben nicht, na gut, der moderne Horror macht es anders, da gibt es dann auch einfach Psychopathen, aber im Supernatural Horror passieren Dinge, die sind halt übernatürlich. Deswegen müssen wir uns nicht überlegen, wie sieht eine Welt aus, wo der Teufel ein Baby zeugt oder wo irgendwie Dämonen kleine Kinder besetzen. Ich meine, es gibt immer noch Menschen, die davon ausgehen, dass es das gibt. Aber zumindest im wissenschaftlichen Paralleluniversum ist es eher dann doch eine Geisteskrankheit. Aber Rosemary's Baby und The Exorcist sind zwei zentrale Werke im Supernatural Horror, der so ein bisschen weggeht damit von den Monster-Horror-Geschichten, die man vorher hatte. Also dass irgendwie halt Tarantula erobert die Kleinstadt oder irgendwelche Geistergeschichten, sondern hier gibt es halt das Übernatürliche, was häufig auch gar nicht so explizit gezeigt werden muss. Also in Rosemary's Baby lebt es vor allem von der Atmosphäre und nicht von Special Effects. Und im Exorzisten gibt es dann schon einige intensive Bilder von dem besessenen Mädchen, aber auch das lebt von dieser Möglichkeit, die das hat und gar nicht so sehr von den, also das Mädchen steht jetzt nicht auf und erobert die Welt, sondern die Frage, wie kann man damit umgehen, dass es solche Kreaturen in der Welt gibt. Also das ist die eine Richtung des übernatürlichen Horrors und die andere ist die explizite Darstellung von Gewalt im Slasher, also so dem Teenager-mordenden Einzeltäter, den hier im Texas Kettensägen Massaker von 74. Ein Film aus heutiger Sicht ist er, glaube ich, so, ja, passt schon. 74, also es wird gar nicht so viel Gewalt gezeigt, wie man das heute kennt, aus solchen Slasher-Filmen oder auch Spielen. 74 aber war es schon also an der Grenze des Aushaltbaren für viele und hat auch enorm kontrovers, wurde der diskutiert. Muss man sowas machen? Darf man sowas machen? Darf man sowas zeigen? Wem kann man sowas zeigen? Was macht das mit den Menschen? Also Fragen, die heute irgendwie, es gibt so viele davon, die Videotheken sind voll oder die Streaming-Portale von mehr oder weniger billigen Imitationen, die alle auf dieses Thema zurückgreifen. Eine Gruppe von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen verirrt sich oder plant ein gemeinsames Wochenende in und so und da passiert dann was und es stellt sich raus, es gibt einen Irren, entweder aus der Gruppe oder von außen, der einen nach dem anderen niedermäht und so Last Girl, die dann überlebt und da entkommt oder ihn sogar erledigt. Also der Symbolgehalt wird ja inzwischen auch diskutiert. Wer wird eigentlich zuerst umgebracht? Na, meistens die Wollüstigen.
Also alles, was mit Sexualität zu tun hat, wird in diesem Film mit dem Tode bestraft. Jede menschliche Sünde, der Eitle, der Überhebliche, der Verfressene oder die, werden alle nacheinander aus verschiedenen Gründen sterben sie an ihren Sünden. Und das unschuldige Mädchen, also die im Prinzip auch nur zufällig dabei war und auch keine Interessen an dem Jungen hatte und wirklich da auch nichts zu suchen hatte, die bleibt bis zum Schluss verschont und überlebt es dann mit verschiedenen Verwundungen. Also das ist so eine Klischeisierung, die im Grunde genommen, also sind das nicht einzelne Figuren, sondern das sind die Anteile, verschiedene Anteile in einer Figur. So, jeder hat halt so seinen neidischen und jeder hat seinen sexuellen Anteil und seinen gierigen oder den geizigen. Und die werden alle eliminiert in dem Film durch diese externe Bedrohung und es ist nur die Tugendhaftigkeit, die setzt sich dann durch. Weil die Stärken, die die anderen hatten, und also sowas hat ja auch eine gewisse Stärke, die werden dann integriert und der Rest wird abgestoßen. Also wenn man das psychoanalytisch liest, ein fantastisches Genre, wenn man mal von der Treffervisualisierung absieht. Aber die hat natürlich so einen emotionalen Mehrwert oder so einen Schocker-Mehrwert, der ein bestimmtes Publikum anzieht. Das ändert sich eigentlich erst in den 90ern, wo es gar nicht mehr so klischeesiert durchbuchstabiert wird, sondern dass es einfach Filme gibt, die aus der reinen Gewaltdarstellung leben. Die gibt es auch in der Zeit, selbstverständlich. Da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Das Horrorgenre wird recht ausdifferenziert und auch jedes Publikum findet seinen Geschmack. Und Filme, in denen lebendige Katzen bei vor laufender Kamera zersägt werden, gab es schon lange. Aber sie finden ihr Publikum dann doch erst später, zumindest in so einem Mainstream-Bereich. Also dass man wirklich das dann auch ins Kino heben kann, solange kein echtes Tier zu Schaden kommt. Aber das gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Das ist so, der Slasher ist tatsächlich etwas, was uns in Computerspielen sehr häufig begegnen wird und so als Figur in ganz anderen Unterhaltungsproduktionen dann auch auftaucht. Und das nächste große oder das letzte große Thema, was ich jetzt aus dem Unterhaltungssektor hier erwähnen möchte, ist der internationale Sommerblockbuster mit dem Weißen Hai oder Jaws von Steven Spielberg. The Terrifying Motion Picture from the Terrifying Number One Bestseller, der 1975 im Prinzip Kino neu definiert. Kino ist weiterhin, klar, es gibt dieses Unterhaltungskino und da gibt es das New Hollywood oder Nouvelle Vague. Aber was wir hier haben, ist ein Film, der an den internationalen Markt geht, also der keine lokalen oder nationale Kulturen mehr anspricht, sondern tatsächlich, das könnte an jeder Küste passieren, der vor allem auf Unterhaltung und dann auch Effekte und Sensationslust abzielt, also so das Spektakel, der Spektakelfilm, der hier ganz groß rausgebracht wird, der vor allem, also der ganz kurz, also gibt so ein High Concept, man sieht schon auf dem Bild alles, was einen erwartet. Okay, es gibt einen Strand oder es gibt einen Schwimmer und es gibt einen Hai, der die auffressen wird. So, das ist so die Tagline und mehr hat der Film auch nicht. Also es wird natürlich ausbuchstabiert und so, aber nichtsdestotrotz leicht erfassbar, sodass man auch sofort weiß, was einen erwartet. Es gibt ein riesen Merchandising, also es wird vor allem international vermarktet. Eine breite Distribution und der ganze Film basiert darauf, dass er nicht in Amerika sein Geld einspielt und wenn er dort erfolgreich ist, dann wird er exportiert. Sondern von Anfang an geht man davon aus, es gibt in Europa einen Markt, es gibt in Amerika einen Markt und später dann auch in Asien. Und er muss international seine Kosten einspielen, nicht in einem nationalen Markt. Und dafür muss aber auch international rezipierbar sein, also nicht bestimmt, also so Baseballfilme, das wird eine Zeit dauern, bis die als Blockbuster rauskommen, wahrscheinlich bis heute nicht wirklich als der Sommerblockbuster, weil das ein amerikanischer Sport ist. Und man kann natürlich tolle Baseball- und Footballgeschichten erzählen, aber nicht, wenn ich sagen will, das soll ein Riesenerfolg auch in Europa werden. Das kann ein netter Film sein, aber den internationalen Sommerblockbuster, da kämpfen dann Roboter gegen irgendwelche anderen Dinge oder Superhelden. Irgendwas, was zumindest schon international etabliert ist oder was international die Leute anspricht, weil jeder hat Angst vor Haiangriffen an der Küste. Und Steven Spielberg selber ist ja der Großmeister, zumindest bis in die 80er, des Unterhaltungsfilms. Und zusammen mit John Williams als Filmmusiker haben die dann über viele Jahre regelmäßig den großen Kinoerfolg, bis sich das dann ein bisschen totläuft. Und inzwischen wird es anders geplant als in den 70ern. So, in den Computerspielen tut sich einiges in der Zeit, aber es werden viele Grundlagen gelegt. Die Odyssee hatte ich Ihnen, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich habe es Ihnen aber noch nie gezeigt, das will ich jetzt nachholen. Die Odyssee ist die erste Spielkonsole. Wir hatten ja gesehen, es gab dieses Tennis for Two, also dieses im Oszilloskopen aus der Seitenperspektive das Tennisspiel. Und es gab Space Wars, was halt in der PDP gespielt wird und dann später als so erster Münzautomat auf verschiedenen Campussen ausgestellt wurde. Ralph Baer sieht dieses Tennis for Two, zumindest liest er davon und schaut sich das auch an und entwickelt dann ab den 60er, also ab 67 erste Prototypen mit dem Ziel, das ans Fernsehen anschließen zu können, weil er sagt, Fernseher haben die Leute schon zu Hause, also man braucht keinen eigenen Bildschirm mehr, wir müssen nur ein Fernsehsignal erzeugen, was die entsprechenden Inhalte ausgibt. So, und dann entsteht halt die Odyssey, Magnavox Odyssey, und die muss man aber mal gesehen haben in Aktion, um zu verstehen, wie die funktioniert. Weil ansonsten hat man völlig falsche Vorstellungen über die Möglichkeiten, die 67 bis 72 herrschten. Also die Odyssey selber kann verblüffend wenig aus heutiger Sicht. Also was sie hat, ist eben, sie stecken wieder rein, jetzt legen sie los und gucken glücklich. So was, ich entschuldige mich für die schlechte Qualität, ich habe keine bessere gefunden. Was Sie haben am Bildschirm sind drei Lichtpunkte. Davon können Sie zwei steuern mit Ihrem Controller und der dritte prallt davon ab. Das Tennisfeld, was Sie sehen, ist eine Folie, die Sie auf den Bildschirm kleben, also so eine selbsthaftende Folie. Was die kann diese drei Licht, deswegen werden Sie in jedem Spiel diese drei Lichtpunkte sehen. So ein anderes Spiel, da müssen Sie das bewegen. Hier ist Football, hier ist Hockey. Es ist aber immer dasselbe. Also Sie können immer das bewegen oder müssen die Lichtpunkte hier, reisen Sie durch Amerika. Leider sind es nur noch ganz kurze Ausschnitte, es kommen noch ein paar bessere. Oder die Kinder müssen dann irgendwas markieren und sagen, aber nicht mehr, es gibt, der Computer weiß noch nicht, ob sie an der richtigen Stelle sind. Der weiß nur, ob diese Lichtpunkte abprallen. Bei den Quiz-Sendungen müssen Sie das Richtige antippen. Aber das Publikum, also die Mitspieler, entscheiden, ob das das Richtige war, weil die Magnavox es nicht weiß. Sie weiß ja nicht, welche Frage gestellt wurde. Oder ihr schießt das ab, das ist wieder so eine Licht. Wie funktioniert die? Hier ist ein Lichtsensor drin und da das Bild wird zeilenweise aufgebaut. Also weiß der Computer, wenn Sie hier draufklicken, auf den Abzug drücken, weiß der Computer, an welcher Stelle gerade das Lichtsignal war. Und wenn das hier wird gezeigt, ich sehe Licht und ich habe abgedrückt, dann wird der Punkt markiert. Sie können es aber auch in die Lampe halten, dann gewinnen Sie immer. Sowas. Hier sehen Sie, das sind solche Folien, hier ist das Geisterhaus, wo Sie halt mit diesen Farben da durchgehen müssen. So, hier müssen Sie irgendwie was aufleuchten lassen. Alle sind total glücklich. Und so funktioniert die, hier sehen Sie es nochmal, okay, vielleicht ein bisschen länger. Das ist das Spiel. Tennis, Roulette, Football, Geography, Ski. Achso, das Rennfahren. Sie können auch Rennen fahren, aber auch da, Sie mussten diese Strecke entlang fahren und wenn Sie runtergingen, hatten die Magnavox nicht mehr gesagt, sondern die Mitspieler mussten sagen, hey, das war jetzt aber von der Strecke runter, du musst mal von vorne anfangen. Weil man einen Lichtpunkt auf dem Bildschirm bewegen konnte. So, insofern ist die erste Konsole der Welt ist schon, also ist ein interaktives Fernsehbild, das ist schon fantastisch und funktioniert auch gut, verkauft sich auch gut, insbesondere wegen des Tennisspiels. Was Sie da unten sehen, Killerspiele, ich sag's ja, also sozusagen das Interface wird dann ein paar Jahrzehnte später viel problematischer werden als am Anfang. Das ist die Schießbude. Heutzutage habe ich Ihnen ja auch schon mal gezeigt bei der Shooter-Vorlesung, es gibt ja noch solche Controller, aber die werden nicht groß ausgelegt, weil tatsächlich die Assoziation von Waffenschulung, Mördersimulator und so, die Diskussion ist da völlig abwegig. Da freut man sich, wenn Kinder mit dem Gewehr in Amerika alle mal. Aber auch in Deutschland freut man sich, wenn halt also damit umgegangen wird. Der große Durchbruch wird dann Pong sein, also der Durchbruch der Arcades. Wir haben ja jetzt ganz viele Vorstufen, auch hier mal ganz kurz. Was im Grunde genommen, und da wird es einen großen Rechtsstreit geben, das ist in der Magnavox Odyssey auch schon angelegt. Habe ich hier mal Ton? Man hört also dieses. Wir haben oben einen Klon, einen Pong-Klon, den stellen wir auch nochmal wieder aus. Also im Grunde genommen, das Spiel ist ganz simpel, aber es funktioniert bis heute fantastisch. Also es hat alles, was ein Spiel braucht. Hier braucht man zwei Spieler. Es gibt einen Punktestand und der Bessere gewinnt. So, und es ist so ein Tennis von oben, ist nicht von der Seite. Sie bewegen mit dem Pedal, das ist so ein Drehwiderstand, bewegen Sie dieses Ding von oben nach unten, also links, rechts nach unten, und der Ball prallt ab. So, und das Ziel ist, Sie müssen halt dafür sorgen, dass er bei dem anderen im Feld landet. So, das ist alles, aber, und da gibt es dann verschiedene Variationen, die stelle ich Ihnen dann später vor, in der Sportspiele-Vorlesung stelle ich Ihnen die nämlich vor, was man daraus alles machen kann. So, das ist Pong. Pong ist von Nolan Bushnell 1972 vermarktet. Es gibt aber einen Nachweis, dass er diese Magnavox Odyssey vorher gesehen hat als Demo, und Ralph Baer verklagt ihn auch, oder die Magnavox-Firma, die verklagen ihn, die kriegen auch immer Recht, also die lizenzieren dann das Recht, dieses Spiel zu vermarkten. Niemand lizenziert es von Tennis for Two, also Higginbotham, die halt schon ja 10, 15 Jahre vorher damit rauskamen, aber die das halt Tag der offenen Tür, das war denen egal, waren letztlich aber schon Ideengeber dafür, dass man mit Computern sowas wie ein interaktives Sportspiel machen kann. Bushnell gründet Atari, also die Firma Atari, die habe ich ja schon erwähnt, bis in die 80er Jahre, Atari Corporation, CCB Engineered, die bis in die 80er Jahre dann den Computerspielmarkt ziemlich dominieren wird. Und jetzt kommt eigentlich ein sehr schönes Bild, wie wird es aufgestellt in den Arcades. Die Arcades, die es ja schon seit der Nachkriegszeit gibt, in der Billardtische stehen, dann Flipperautomaten, verschiedene elektronische Spielangebote, die ich Ihnen ja mal vorgestellt habe, die man, wie gesagt, von den Jahrmärkten und den Schaustellern kennt, die werden da gruppiert. Das ist ein Treffen für Jugendliche, bevorzugt, oder vielleicht auch irgendwelche Leute auf der Durchreise, die einfach mal nicht ins Roulette- und Blackjack-Casino wollen, sondern hier ein paar Dollar zu verlieren haben, um irgendwie ihre Zeit zu strukturieren. Und dort gibt es Strom, es gibt die Leute, es gibt die ganze, also Wechselstuben, damit sie Cents bekommen oder so. Und da hat man diese Flipper, die sich ja wirklich sehr stark ausdifferenzieren. Und in der Ecke ist halt auch Platz für einen Pong-Automaten. So, da stellt man ihn hin. Dann stellt der Besitzer fest, verdammt, der Pong-Automat ist viel beliebter als das ganze andere drumherum. Das langweilt die Leute halt doch ein bisschen, aber Pong können sie gegeneinander spielen, also es funktioniert anders. Also kauft er einen zweiten, stellt ihn daneben. Und nach, also in manchen dieser Einrichtungen, sobald ein Flipper-Automat kaputt ist, wird er durch einen Pong-Automat ersetzt oder vorher. Und die ganze Infrastruktur ist da, dass in diesen Etablissements sich Arcade-Automaten, die genauso funktionieren wie Flipper, nämlich du wirfst Geld ein, hast dann 3 Leben oder ein Spiel, 15 Punkte, und danach muss man wieder Geld einwerfen. So funktionieren die auch. Und das wird in den 80ern, also in den 70ern, 80er Jahren, ist das so das Sinnbild für Computerspiele. Schnell zu Ende, Bock schwer, kosten Geld und haben aber sonst keinen anderen Anspruch, außer die Leute zu unterhalten. Die wollen ja was für ihr Geld haben. Es gibt Versuche hier von Nutting Associates zu sagen, wir bauen halt nicht nur Upright-Kabinetts, die stehen, sondern einen Tisch. Da treffen sich die beiden hier beim Tennisspielen oder wie auch immer im Restaurant, und können dann Drink kriegen sie und können dabei dann auch spielen, wenn sie sich nichts mehr zu sagen haben, dann spielen halt dann. Oder nein, es ist halt eine Form, sich halt gemeinsam halt dazu amüsieren. Das wird vermarktet, hat keinen großen Effekt, die sogenannten Cocktail-Kabinetts, in denen man halt gleichzeitig noch einen Cocktail trinken kann. Wir wollten immer mal einen bauen, wenn sich jemand von Ihnen berufen fühlt, das Arcade, den Automaten oben haben wir auch selbst gebaut. Wenn jemand sagt, sowas wollen wir dringend mal haben, wo dann 4 Leute drumherum sitzen, um irgendwie Computerspiele zu spielen. Heute mit Flachbildschirmen ist das auch alles viel einfacher. Da schließt man irgendein Raspberry Pi an und dann könnte man halt einen Tisch haben mit integriertem Computerbildschirm. Pong wird ein Riesenerfolg, also so gigantisch, dass es natürlich nicht lange braucht, bis die ersten Nachahmer kommen, weil man es vielleicht lizenzieren kann oder man lizenziert es halt nicht. Es war durch die Mikroelektronik möglich, sehr einfach, also schon ab Mitte der 70er Jahre, die Grundprinzipien auf einen Chip zu brennen. Es gab dann so einen Chip, der konnte Pong und so ein paar Derivate, also ein Fußball, ein Hockey, also was wir da gesehen haben. So, und es entsteht, naja, eine Industrie kann man nicht sagen, aber viele Firmen machen mit, Telstar, hier sieht man, Nintendo hat Color TV, Nintendo war ja eigentlich eine Spielzeugfirma, Universum in Deutschland, das Gerät haben wir oben, deswegen, also es ist kein besonders wichtiges Gerät, ich habe es aufgenommen, weil wir das halt ausstellen können. Sie sehen unten den Telstar Arcade, da gibt es dann ganz viel. Also Sie können ein Auto rennen, das heißt, Sie können so einen Lichtpunkt nach links und rechts bewegen. Sie haben die Pistole, damit können Sie dann auf die Lichtpunkte schießen. Also es gibt im Prinzip so viele Interfaces, weil auch damals, es war nicht selbstverständlich, dass jedes Spiel mit demselben Interface zu steuern ist, sondern ganz häufig auch bei den Arcades hat jedes Spiel sein eigenes Interface mitgebracht. Das war schon sowas wie ein standardisiertes Interface, mit dem ich hoch und runter gehen kann. War schon mal was. Aber noch besser ist klar, wenn ich ein Autorennspiel habe, will ich natürlich auch ein Lenkrad haben. Das war deswegen so, weil es in den Arcades konnte man sich das leisten, so komplexe Interfaces einzubauen. Und für den Heimgebrauch, daran war ja gar nicht zu denken am Anfang. Sodass man für jedes Spiel hatte auch sein eigenes Kabinett, also wie es gestaltet war und an den Seiten bemalt und so. Also so ein universelles Ding, auch da undenkbar, braucht es auch nicht. Wenn so ein Spiel dann zu alt war, schmiss man das Kabinett weg und stellte ein neues hin. Also in der Massenproduktion sind die ja nicht so teuer. Also hier entsteht der Markt für Arcade. Ab 1972 mit Pong. Ich zeige Ihnen dann später noch andere Arcade-Automaten. Das ist das eine. Und es gibt natürlich noch einen anderen Bereich, der Großrechner, textbasiert, die jetzt gar nicht so sehr auf die Grafik Wert legen oder auf Fernsehbildschirme. Hunt the Wumpus ist ein Vorläufer der Text Adventures. Also da hat ja Daniel schon zu gesprochen in der Geschichtsvorlesung über Text Adventures. Hier ist so ein Vorfeld, das kann man heute auch noch spielen, deswegen habe ich es hier aufgenommen. Sie sind in einem Raum, Sie sind in Raum Nummer 13, so, und es gibt Sie haben noch 5 Pfeile übrig, Sie müssen nämlich das Wumpus jagen. Es gibt Tunnel in den Raum 5, 11 und 13, das wollen Sie sich bewegen oder schießen? Und dann können Sie sagen, ich schieße in Raum 14. Was komisch ist, aber gut. Thunk! The arrow can't find a way from 13 to 14 and flies randomly into room 13. Also wenn Sie irgendwo hinschießen, wo Sie nicht hinschießen können, dann gibt es zufällig. Oder thwack, und dann kommt das Wumpus und isst Sie auf. But to eat you, so, jetzt werden Sie gegessen, care to play another game. Es ist also, das Spiel spielte, glaube ich, auf einem 20-seitigen Würfel und die Räume waren die Eckpunkte und Sie können halt jeweils die anderen Ecken erreichen. Sie müssen da durchlaufen und wenn Sie langsam sind, dann frisst Sie das Wumpus. Ist jetzt kein besonders spannendes Spiel, aber es war interaktiv, es war ein Spiel, es gab ein Ziel, es gab ein Hindernis, es gab Ressourcen, also viele der Merkmale, die Sie für ein Spiel brauchen, gab es. Und es inspirierte den Nächsten, der gesagt hat, hey, das funktioniert auf Textbar, war schon ganz spannend, also so eine Jagd und ich kriege immer die Beschreibung, was da mir passiert. Und das ist so einer der Merkmale, also das Spiel ist lahm und die Beschreibung ist alles sehr standardisiert, aber die Idee, die dadurch in die Welt kommt, ist wichtig, weil es den Grundstein legen wird für Text-Adventures. Maze War habe ich Ihnen schon gezeigt, also was hier am Xerox, hier ist es nicht der Xerox Alto, oder ist es der hier, weiß ich gar nicht, aber am Xerox Alto gespielt wird und eben zum Chatten benutzt wird, aber eben auch um mal so einen 3D-Labyrinth-Shooter kennenzulernen, 74. Was aber die Computerspielgeschichte für immer prägen wird, oder die Spielgeschichte, ist Dungeons and Dragons. Gary Gygax und Dave Arnson organisieren Tabletop-Spiele. Sie erinnern sich an Herbert George Wells' Little Wars, also das Spiel für clevere Jungs und für Jungs und clevere Mädchen, die Jungspielzeuge mögen. Wenn Sie sich erinnern, also die Regelumsetzung von den normalen Zinnfiguren kriegen. Das wiederum geht zurück auf so Kriegssimulationen, Brettspiele aus dem 19. Jahrhundert. Wird dann umgesetzt in so Spiele wie Risiko oder Diplomacy einerseits und zu komplexeren Tabletop-Games. Es gibt bei Gary Gygax, der organisiert hat solche Tabletop-Spiele, in denen große Schlachten nachgestellt werden. Und der Sage nach traf er eines Tages, hat er irgendwie 30 Leute um sich rum und die hatten nicht genug Material oder der Raum war besetzt. Und dann hat er sich überlegt, er war natürlich ein großer Herr-der-Ringe-Fan, ein Spiel, was ohne Material auskommt, wo es aber um solche Kämpfe geht. Und so wurde geboren Dungeons and Dragons 1974 als Pen and Paper Fantasy-Rollenspiel, sehr stark angelegt an Herr der Ringe, also mit Zauberern, Orks, Zwergen, die keine Elfen mögen und umgekehrt und Drachen und allen möglichen Figuren, die man alle aus dem Tolkien-Universum kennt, aber dann auch aus verschiedenen anderen Fantasy-Geschichten und Märchen. Und das wird dann reglementiert, also was kann wer wie machen. Es gibt sehr klare Vorgaben, wie lange brennt eine Fackel, wie schwer wiegt ein Schwert und wie viel kann ein durchschnittlicher Zwerg tragen und wie viele Runden. Also es wird alles aufgeschrieben, weil sie das kannten von den Tabletops und erstmal so im Selbstverlag vertrieben, also so handkopiert 1974 und dann relativ rasch verbreitet es sich. Innerhalb dieser Computerszene, also der Leute, die gerne an Computern arbeiten, also sich in symbolischen Räumen bewegen im Computer, die bewegen sich auch gerne in symbolischen Räumen der Fantasy-Rollenspiele. Und es entsteht ein Genre, was dann in den 80ern mal durchstarten wird, also dann wird es stark kommerzialisiert, weil die großen Spielzeugfirmen darauf aufmerksam werden, was in den 90ern fast verschwindet durch die Computerrollenspiele. Also eine Zeit lang war klar, Rollenspiele sind etwas, was am Computer stattfindet und in den letzten Jahren ein Revival erfährt. Also es gibt immer noch sehr viele so Pen-and-Paper-Rollenspiele. Wir machen ja regelmäßig einen Pen-and-Paper-Spieleabend, auch in diesem Semester wird wieder einer stattfinden und ganz überrascht war ich beim ersten Mal, wie viele von Ihnen überhaupt dieses Spiel überhaupt noch kennen oder überhaupt spielen. Ich ging davon aus, das war so ein Phänomen der 80er, aber inzwischen merkt man, kein Computer kann die Flexibilität einfangen, die so ein Pen-and-Paper-Spiel zumindest ein gutes mit sich bringt, also was man alles dort erleben und machen kann. Das entsteht 1974 und wird, und das ist das andere, was 1974 kommt, das Plato-System, habe ich Ihnen ja auch schon mal vorgestellt, dieses eigentlich pädagogische Netz, wo man halt lernen kann, wie der Sternhimmel funktioniert oder die Optik im Lichtbrechen im Auge. Also solche allen möglichen Lernprogramme werden dort angeboten für die wenigen, die sich diese Technik leisten können, beziehungsweise Teil des Forschungsprogrammes sind. Was aber 1974, sehen Sie ja oben links, 1974, ich glaube im Mai kommt Dungeons and Dragons raus als Pen-and-Paper-Regelwerk und im November des gleichen Jahres gibt es schon die erste Computerumsetzung. D&D heißt Dungeons and Dragons. Auch hier kann ich Ihnen mal, hoffe ich, ein paar Spiele zeigen. Es gibt das auch noch zu, also man kann es aber emulieren, aber es hat wenig Wert. Ach hier, das ist Panther. Panther ist ein 3D-Panzersimulator, in dem Sie das von oben, das Feld sehen. Sie können 4 gegen 4 Gruppen, also es ist so ein Multi-Battle-Arena, wenn Sie so wollen. Die Grafik ist vielleicht nicht ganz so, wie man es heute kennt. Sie sehen die Berge am Horizont und können die dann auch irgendwie sich näher kommen, weiter weggehen lassen. Sehen so die wichtigsten Informationen, wie schnell Sie sind, haben oben einen Chat. Hi guys, hi there, hi. Und wenn Sie den Sachen näher kommen, dann kommen die Berge halt perspektivisch auf Sie zu und dann können Sie, wenn Sie auf dem Plan sehen, wen Sie gerade im Visier haben, abschießen und die Gegner plätten. Sie müssen deren Flagge erobern oder deren Basis einnehmen, dann haben Sie das Spiel gewonnen. Also das ist ein ganz klarer Shooter aus der Ego-Perspektive. Es gibt aber noch jede Menge andere Spiele auf der Plato, vielleicht ein anderes beliebtes Plato Space Sim, die Space Simulation. Oh, nicht Sasim, sondern Spasim. Genau. Was das erste Massive Multiplayer Online Game war. Das ist sozusagen der Vorläufer von Star Citizen und Elite Dangerous und so. Und auch Elite. Angesiedelt im Star Trek ähnlichen Universum. Also sie haben auch gleich ein Schiff, was ziemlich deutlich wie die Enterprise aussieht. Also in der Grafik, die man sich hier leisten kann. Hier. So, also das ist, und da müssen sie halt andere Schiffe irgendwie jagen, abschießen und Planetensysteme dann irgendwie erobern. Und ich glaube, sie können halt auch schon handeln. Also sie können eine Station andocken und dort dann, hier ist so eine Station, und dort dann Sachen kaufen oder verkaufen. Also der Space Simulator ist da ganz, ganz weit vorne und ich zeige Ihnen noch, also es gibt noch andere Spiele, ein Flugsimulator, was halt noch wichtig ist D&D. Also nur, dass Sie Vorstellungen haben, das ist vom Emulator. Wenn Sie wollen, Sie können sich da, also wenn Sie jetzt irgendwie rollenspielhistorisch vorgehen, können Sie das runterladen und den Emulator heute noch spielen. Das ist der Ritter, das ist das Dungeon. You found $22 in Gold und dann können Sie sich halt da so durchbewegen. Sie kriegen eine Magic Potion und dann gibt es halt Gegner, sowas wie Kämpfe. das ist eher Low Fantasy, also Hack and Slay. Genau, hier trifft man dann mal auf den Gegner. Dann können sie sich überlegen, Fireball, Lightning Ball, Flaming Arrow, also die verschiedenen Zaubersprüche, die man auch. Hier ist ein Loch. Genau. Also es ist schon spröde, so als Spielerlebnis, aber es ist halt der Ursprung, wenn Sie so wollen. Also damit beginnt die Zeit der Computerrollenspiele. Sie sehen noch andere Spiele hier, zum Beispiel Moria ist dann auf dem, also ich glaube zwei Jahre später, 76, auf dem Play-Doh-System mit Farbe und orientiert sich ganz klar an Herr der Ringe. Man sieht auch, also wenn Sie jetzt so die Rollenspiele der frühen 80er kennen, Sie haben tatsächlich ein Bild in der Mitte, das Blau, das ist der Raum aus, naja, Zentralperspektive. Sie haben Ihre Stats, Character-Stats und Ihre, links haben Sie dann welche Spells, welche Waffen Sie tragen und welche Versorgung Sie haben und rechts noch Group Members, wenn Sie das online mit mehreren spielen. Es gibt einen Flugsimulator hier, Airfight 1974 und D&D und Spaceman habe ich Ihnen ja gezeigt. Da entstehen Multiplayer-Spiele, Entscheidungsspiele, Sie müssen Strategiespiele entstehen da. Also im Prinzip so die Urväter aller Computerspiele, die wir dann in den 80ern in ganz großer Ausprägung sehen, von wenigen, die es benutzen können, die Plato Zugang haben, aber auch da, die, die den Zugang hatten, sind dann auch diejenigen, die an den nächsten Systemen ihre Ideen weiterentwickeln. Also die Ultima-Reihe wird natürlich aus D&D und den anderen Rollenspielen Moria entstehen. Oder Bard's Tale und wie sie alle heißen in den 80ern. Wizardry, die sind, also zum Teil auch die Grafik geht 1:1 auf Moria zurück. So das insofern, das geht zurück auf das Pen-and-Paper-Rollenspiel, dass man überhaupt sowas wie den Herrn der Ringe parametrisieren und in Spielregeln übersetzen kann. Das war der große Wurf von Gary Gygax und Anderson. Aber das wiederum geht zurück auf den Herrn der Ringe von Tolkien und der natürlich orientiert sich an der fantastischen Literatur seiner Vorgänger. Deswegen sehen Sie im Grunde genommen in solchen pixeligen Bildern das 19. Jahrhundert, wenn Sie so wollen, weil dort die fantastische Literatur als Gegenbewegung zur Industrialisierung ihren Ursprung nicht hat, aber zumindest ihre erste große Blütezeit erlebt. Und ohne die wäre das auch nicht möglich. Das ist so ein, also das ist eben kein Wurf und plötzlich setzt sich einer hin, denkt nach und kommt auf solche Ideen, sondern solche Ideen entstehen immer aus Kenntnis und Auseinandersetzung der Vor- und Kulturgeschichte. So, wie geht es in der Arcade weiter? Arcade, Atari, also der Nolan Bushnell ist ein ziemlich fieser Finger, so wie viele Tech-Firmengründer, Steve Jobs ja auch, der ist ja nun auch ein etwas despotischer Vorgesetzter. Nolan Bushnell auch und vertreibt wie regelmäßig in dieser Zeit seine besten Mitarbeiter, weil die sagen, das muss ich mir nicht länger bieten lassen. Key Games ist der erste Spin-off, die halt so ein Panzerspiel vermarkten, was also auch ihr einziger großer Erfolg sein wird, Tank von 74. Das schon erwähnte Grand Track Zero. Also das ist so ein Spiel, wo sie diesen Licht, sie haben ein Steuerrad und sie haben Gaspedal und sogar einen Lenkhebel und müssen dieses Quadrat durch den Parcours bringen, aber diesmal sagt der Computer, wenn sie gegen andere Lichtbalken treffen. Also das müssen nicht wie bei der Magnavox die Mitspieler sagen. Interessant ist aber die Vermarktung mal wieder. Also nicht nur, dass man sich richtig anziehen muss, wenn man das spielt. Also man braucht einen Helm und gleich so Rennklamotten, um klarzumachen, das echte Feeling ist da, sondern man braucht auch einen Groupie nebenan. Also die Instrumentalisierung von Frauen zur Bewerbung von elektronischen Spielen, haben wir ja gesehen, ist jetzt auch nichts Neues. Aber die Arcade übernimmt auch da eine alte Tradition. Dass leicht bekleidete Frauen, also hier im Minirock, was ja 74 auch noch durchaus aufsehenerregend war, himmelt den Spieler an, der halt voll immersiv sein Rennspiel erlebt. Diesmal allerdings von oben noch. Es gibt dann in der Zeit auch, das zeige ich Ihnen aber später noch, auch schon die ersten perspektivischen Spiele, wo sie auf diese, also wo die Punkte auf sie zukommen und sie dann immer ausweichen müssen. So, und das Kabinett selber, was ich auch schon sagte, das klappt nur mit Rennspielen, nicht? Sie haben Lenkrad und das Ganze, was genau dafür gebaut ist. Und das können wir heute auch nicht mehr einholen. Wir können dieses Spiel, können Sie mal im Emulator spielen, aber da zu stehen und an dem Lenkrad und mit dem Fußpedal, das müsste man sich halt kaufen entsprechend, aber wer macht das nur für so ein Spiel? Ja, und sehr viele dieser Spielerlebnisse in der Zeit können wir so einigermaßen nachholen, aber nicht so richtig. Gut, Adventure hatte Daniel ja auch schon erwähnt, das Text-Adventure von William Crowther, dem Höhlenforscher, der nach der Trennung von seiner Frau seinen Töchtern mal zeigen wollte, wo er sich so umtreibt, dieses Spiel für sie schreibt. Genau, ganz aber so als Möglichkeit, dass sie noch Kontakt zu ihm haben, was dann von Don Woods aufgegriffen wird und naja, mit Elementen von dem Herrn der Ringe versehen oder von Dungeons and Dragons versehen wird und halt das Colossal Cave Adventure oder Adventure wird, was Grundlage werden wird für sehr viele Text-Adventure. Spielbücher hat Daniel auch erwähnt, The Adventures of You als die erste Reihe und ab 78 Choose Your Own Adventure. Wichtig ist hier vielleicht, dass diese interaktiven Bücher gab es schon früher, aber so diese als Abenteuerroman nach den Text-Adventures kommen. Ich weiß nicht, inwiefern die Autoren die Text-Adventures kennen, aber die Interaktivität, die der Computer ermöglicht, in Buchform zu übertragen, es hat bestimmte Grenzen, aber es geht verblüffend weit, weil sie ja hinterher auch komplexe Rollenspielsysteme da unterbringen können, mit Kampfmechanik und Items, die sie tragen. Und wenn du auf Seite 56 den Heiltrank mitgenommen hast, dann darf man ihn auch da hinten trinken, ansonsten nicht. Also all das kann man in so einer Buchform auch unterbringen. Ein anderes wichtiges Spiel, prägendes Spiel ist Breakout, weil es Pong ist. Nur, was machen wir, wenn Pong wenn es keinen Gegner gibt, sondern halt eine Wand auf der anderen Seite? Ich weiß nicht, Sie kennen das Spiel, da sie halt unten diesen Schläger und der Ball prallt ab und wenn er an so einen Ziegelstein prallt, dann geht der weg. Breakout, so ein bisschen der Ausbruch aus dem Gefängnis, wird zumindest in dem Kabinettart da suggeriert. Programmiert von Steve Wozniak, also dem Apple-Hardware-Menschen, weil es gar nicht programmiert ist, sondern vor allem aus Chips zusammengesteckt wird. Also das sind so Analogcomputer. Es ist kein digitaler Computer, ein analoger, der einfach nur das Signal des Fernsehs, also das Fernsehsignal beeinflussen kann und funktioniert ganz ähnlich wie Pong, hat aber dadurch, dass man halt schon vier Jahre später, hat man viel mehr Gegner und man weiß, wenn die getroffen werden, dann prallt der Ball ab, der Gegner verschwindet und der Gegner bewegt sich nicht. Das wiederum wird ja dann das Space Invaders sein, als dann in Japan Taito auf die Idee kam zu sagen, okay, wie wäre es denn, wenn sich die Gegner auch noch bewegen können und nach unten kommen? Und dann ist sozusagen aus Pong wird Breakout, wird Space Invaders und werden die Schmaps, die ich Ihnen schon vorgestellt habe. Was auch Mitte der 70er losgeht, ist mobiles Spielen. Also es gibt mobile Konsolen, das, was dann später Nintendo ja sehr erfolgreich übernehmen wird, oder inzwischen ja durch die Smartphones eigentlich unter Druck gerät, beginnt auch in der Zeit. Auch hier zeige ich Ihnen mal, was wir mit mobilen Spielen meinen. Das nämlich. Das ist das Autorennen. So, wo ist das Rennen? Sie fahren hier, Sie sind dieser Punkt und müssen den Dingern, also Sie haben vier Positionen, an denen Sie sein können, links, Mitte, rechts oder vielleicht sogar auch nur zwei. Ich glaube, es sind sogar nur zwei. Ne? Und Sie müssen denen da ausweichen und je öfter Sie getroffen werden, dann gibt es halt Punktabzug. Das ist Autorennen. Aber es gibt noch mehr. Also es ist ja nur nicht so, dass man nur Autorennen hat. Wir haben ja auch sowas wie American Football, was auch in elektronischer Form unverständlich bleibt. Hier müssen Sie dann da durchlaufen. Und jetzt haben Sie irgendwie einen Touchdown. So, und das geht dann hin und her. Das ist Mattel Electronics. Mattel ist ein Spielwarenhersteller, die machen Spielzeuge und denken sich, warum nicht mal sowas? Also, wenn es sich verkauft, ist das in Ordnung. Sie sehen hier noch verschiedene andere, Metal Football Review, Electronic Quarterback. Also das sind so die frühen Varianten der portable, der tragbaren, mobilen Computerspiele, fast zu viel. Aber gut, wenn man sagt, das ist wahrscheinlich von der Rechenleistung eines Taschenrechners, dann ist halt ein tragbares elektronisches Spiel. Und ist ja direkt, weil die sehen, es funktioniert der Markt, also investieren sie dann auch in die nächste Generation und so geht es weiter. Das Letzte, was jetzt noch 77 rauskommt, ist Zorg 1, also für diese Vorlesung nicht das Letzte, was rauskommt, ist nämlich so markiert den Übergang, aus das hat Daniel ja schon vorgestellt, Text-Adventures ins wirklich diesmal rein fantastisch. Weg von den Höhlensystemen, die ja wirklich realistisch waren, also diese Höhlen in Colossal Cave Adventure kann man heute noch besichtigen, die kann man nicht besichtigen, aber es gibt Dokumentation, dass die Topologie des Spiels den echten Mammut Caves entspricht. Und Zorg 1 geht dann weg von dem Schritt. Eigentlich ist Ende der 70er ist es soweit. Die Spiele lösen sich von ihrem realistischen Anspruch. Wir spielen Tennis, wir hauen Wände ein oder irgendwas, wo man das Gefühl hat, das kann so sein. Oder man nimmt irgendwelche Brettspiele oder Sportspiele, Fußball, Autorennen. Das sind ja so die gängigen Spiele, die es laufen. Oder man schießt halt auf Schiffe oder macht halt irgendwie so kleine Kriegsspielchen. Und Ende der 70er und nicht zuletzt dank Dungeons & Dragons und dem Durchbruch des Fantastischen in die Spielewelt, lösten sich auch die Computerspiele von dieser Vorstellung, wir müssen Systeme simulieren, die es in der echten Welt gibt und sagt, ist doch uns egal, wir machen fantastische Geschichten, fantastische Welten. Und damit endet dann auch dieser Teil der Vorlesung. Ich weiß gar nicht, lohnt sich das noch, neuen anzufangen? Ja, ich sehe es ein. Also damit endet dann dieser Teil der Vorlesung auch und wir kommen dann in nächster Woche im Prinzip in die Zeit von 77 bis 82. Ja, warte mal, das lege ich Ihnen zumindest auf, schauen Sie mal. Ohne das jetzt anzufangen. Die Zeit von 77 bis 82, die in der vielerlei Hinsicht wirklich so ein Umbruch und ein Durchbruch ein Medialer sein wird. Ich wünsche Ihnen aber schon mal eine schöne Woche und wir sehen uns dann in der nächsten wieder.